Es ist nicht ganz ein Jahr her, da hatte ich eine Geschichte gelesen. Die Geschichte, die fand ich sehr bemerkenswert, wie es so gekommen ist in dieser Geschichte. Und ich glaube, man lernt in dieser Geschichte sehr viel über menschliches Verhalten. In dieser Geschichte, da geht es darum, dass ein junges Paar, es hat sich verlobt und es wollte heiraten und dann kam immer so die Planung für die Hochzeit und sie hatten gemerkt, dass sie finanziell Probleme bekommen bei der Ausrichtung der ganzen Feier und der Hochzeit. Und es war so Sitte in diesem Land, es wird wohl ein asiatisches Land gewesen sein, dass man immer ein sehr großes Fass mit Wein für die Hochzeit bereitstellt. Und die Füllung, die in dieses Fass kommen sollte, das würde den finanziellen Rahmen dieser jungen Leute sprengen. Und sie hatten eine Idee, die vielleicht auch gar nicht so unüblich gewesen ist in dieser Gegend, dass sie mit der Einladung den Menschen, die sie eingeladen haben, den Hinweis mitgegeben haben, jeder möge doch etwas Wein mitbringen und es wird dann alles oben in das große Fass hineingeschüttet und dann ist für alle genug. Wenn jeder ein bisschen dazu gibt, dann reicht es für alle. Und so kam dann der Tag dieser Hochzeit und ein jeder kam auch und mit einem Gefäß und hat etwas mitgebracht und hat es oben reingeschüttet. Und nachdem alle fertig waren und die Hochzeit so vonstatten ging, da kam es auch dazu, dass der Erste unten am Hahn gezapft hat. Und er nahm einen Schluck und hat getrunken und hat gemerkt, es ist doch sehr wässrig. Was war passiert? Es ist nicht das umgekehrte Wunder von Wasser in Wein, diesmal Wein in Wasser, sondern viele, vielleicht sogar alle, die zu dieser Hochzeit eingeladen waren, sie haben sich Folgendes gedacht. Wenn jetzt alle oben dort ein bisschen Wein reinfüllen, so fällt es gar nicht auf, wenn meins verwässert oder vielleicht sogar komplett nur Wasser ist. Da spart man eine ganze Menge und es fällt überhaupt nicht auf und trotzdem insgesamt ein gutes Werk. Und leider waren es viel zu viele, die so gedacht hatten, vielleicht sogar ganz alle, man weiß es nicht ganz genau. Und da ist am Ende in diesem großen Fass eigentlich nur Wasser drin gewesen. Oder fast nur Wasser. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wenn jeder nur an sich selber denkt, dann ist auch an alle gedacht. In diesem Fall war es nicht so. Jeder hat gedacht, sein kleiner Anteil, der ist nicht so wichtig. Sein kleiner Anteil, der kann auch reduziert werden. Ich kann auch selber versagen in diesem Ganzen. Und am Ende wird es doch keiner merken. Wir wollen uns heute einen Text aus der Bibel etwas näher anschauen. Wir finden diesen Text in Evangelium Lukas, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Lukas, Kapitel 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Ich glaube, diese Begebenheit, diese Geschichte, ist es uns allen sehr bekannt, und ich glaube auch überall auf der Welt wird das wohl eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel sein. Wenn man sich ein bisschen anschaut, ich hatte ja vom 25. Vers gelesen, wenn man zum Anfang des Kapitels geht und die Verse davor betrachtet, so sieht man, dass diese Begebenheit direkt danach ist, dass Jesus, er hatte seine 70 Jünger ausgesandt in die Dörfer und in die Städte, und sie sollten gehen und predigen und sie sollten das Wort verkünden. Und diese kamen zurück und sie waren hoch erfreut. Sie freuten sich darüber, dass sie so eine Macht gehabt haben, dass sie sogar die Dämonen ihnen untertan waren, dass sie Vollmacht über Schlangen und Skorpione hatten und alle möglichen andere große Taten vollbringen konnten. Der Herr Jesus, er hatte ihnen an dieser Stelle gesagt, sie sollten sich nicht darüber freuen, sondern vielmehr sollten sie sich darüber freuen, dass ihre Namen im Buch oder ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Und diese Geschichte, die da vorgekommen ist, sie zeigt ganz deutlich, wie gut und wichtig es war, dass die Namen dieser Jünger im Himmel angeschrieben war, wie man das ewige Leben bekommt, wie man im Himmel, in den Himmel kommt. Und direkt darauf im Anschluss trat nun dieser Gesetzesgelehrte auf und er sprach zu Jesus und er fragte ihn diese Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wir können aus dem Zusammenhang hier sehen, dass diese Frage eine sehr wichtige Frage ist. Es ist eine Frage, die jeder Mensch sich einmal gestellt haben sollte. Was muss ich tun? Und wenn ich das weiß, was ich tun muss, tue ich das auch, damit ich das ewige Leben ererbe, dass ich in den Himmel komme. Diese Frage, sie wird nicht nur heute, sondern auch damals wird es die Menschen bewegt haben. Es wird sie bewegt haben, ja, was muss man jetzt wirklich tun? Was reicht zu? Was muss ich tun? Was kann ich vielleicht auch weglassen, damit ich das ewige Leben ererbe? Und dieser Gesetzesgelehrte, der hatte damals dieses großes Vorrecht, dass er es Jesus direkt und persönlich stellen konnte. Es wird wohl viel darüber debattiert worden sein, was man alles tun musste. Es gab ja ein Riesengesetz, was man alles tun konnte und machte, damit man auch wirklich würdig ist, in den Himmel zu kommen. Und dieser Gesetzesgelehrte, er hatte diesen großen Vorteil, den Herrn Jesus direkt und persönlich zu fragen. Wenn wir die Beschreibung von Lukas hier sehen, dann sagt Lukas es eigentlich sofort glasklar, dass dieser Gesetzesgelehrte eigentlich keine gute Intention, keine gute Absicht hatte mit dieser Frage. Weil Lukas, er schreibt hier, dieser Gesetzesgelehrte, er trat auf, versuchte ihn und sprach. Das heißt, diese Frage, die er ihm gestellt hatte, sie kam nicht aus einem lauteren Herzen, sondern er wollte eigentlich Jesus fangen, dass er in irgendeiner Antwort sich verstrickt, wo man ihm dann etwas Böses nachsagen konnte nach dieser Antwort. Dieser Gesetzesgelehrte, er kannte sich aus im Gesetz und er wusste eigentlich, was er tun musste, um das ewige Leben zu erben. Er kannte es eigentlich. Er hat diese wichtige Frage mit einer bösen Absicht gestellt. Der Herr Jesus, er hat aber hier geantwortet und alle anderen Menschen, die um ihn herum waren, sie haben es natürlich auch gehört. Und obwohl dieser Gesetzesgelehrte es eigentlich gestellt hatte, um den Herrn Jesus zu versuchen, so können wir uns doch diese Antwort anschauen und aus dieser Frage etwas lernen. Wir sehen hier die Reaktion des Herrn Jesus. Es ist etwas, woraus wir lernen können, wie man mit so etwas umgeht. Wenn man vielleicht eine Frage, vielleicht sogar mit böser Absicht eine Frage gestellt bekommen hat, der Herr Jesus, er antwortet, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Also er führt diesen Gesetzesgelehrten darauf zurück, dass er sagt, schau mal in das Wort Gottes. Das was Gott dem Volk Israel überlassen hat, das Gesetz, die Gebote. Schau mal da rein, was meinst du, was steht da drin, was wäre die richtige Antwort auf diese Frage? Es ist immer, wenn wir eine Frage haben, so gibt es verschiedene Bereiche, worin diese Frage jetzt einzuordnen ist. Und eigentlich ist es immer am besten, wenn man dort nachschaut oder dort nachfragt, wo der Experte dafür ist. Wenn wir einen Fachfremden zu einer Frage befragen, so können wir uns nicht sicher sein, ob diese Antwort wirklich hundertprozentig richtig und gut ist und ob es die beste Antwort ist, weil er hat nicht den kompletten Durchblick in diesem Fach und er weiß wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Wenn wir beliebige Fachgebiete befragen wollen, so müssen wir uns am besten Experten holen oder Fachbücher. Und bei dieser Frage nach dem ewigen Leben, da ist Gott der Experte. Da ist Gottes Wort das Fachbuch, was uns da gute Antwort, erschöpfende Antwort und richtige Antwort geben kann. Dem Gesetzesgelehrten, dem müsste das eigentlich ganz klar gewesen sein. Ihn hat diese Frage auch nicht irgendwie in Bredouille gebracht, dass er dann vielleicht gedacht hat, oh, da muss ich nochmal nachgucken, da habe ich noch nie nachgeguckt. Da muss ich nochmal genau nachlesen, was sagt das Gesetz Gottes eigentlich zu dieser Frage. Sondern er antwortet sofort und zitiert und auch einen etwas längeren Vers und kann ganz deutlich die Antwort sagen. Er sagt zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wir sehen, dass diese Antwort, er wusste hier wahrscheinlich schon eine etwas längere Zeit und er wusste auch, dass diese Antwort passt auf die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben. Aber sie hat ihn irgendwie sein ganzes Leben lang, wo er diese Antwort gewusst hat, nicht zufriedengestellt. Es hat ihm nicht gereicht. Es hat ihm keine Antwort gegeben. Die Frage, die war eigentlich noch immer da in seinem Herzen und er konnte sie eigentlich nicht wirklich beantworten. Es war eine theoretische Antwort für ihn, die aber auf sein Leben erstmal keine wirklichen Auswirkungen hatte. Wir sehen, dass der Herr Jesus, er fragt nicht nur, was steht geschrieben, sondern auch, wie liest du? Die Antwort aus dem Wort Gottes, die wir jetzt gelesen hatten, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und so weiter und so fort, sie muss nicht nur gewusst werden, man muss nicht nur wissen, okay, das steht da jetzt so, sondern man muss auch diese Antwort aufnehmen und anwenden. Man muss etwas daraus nehmen. Es ist nicht nur eine theoretische Antwort, wo man vielleicht in einem Test gefragt wird, diese Frage, da kommt diese Antwort hin und man kriegt eine gute Note dafür, weil man es richtig beantwortet hat. Das hilft einem nicht viel, wenn man diese Antwort nicht in seinem Leben irgendwie anwenden kann. Der Gesetzesgelehrte, er wusste diese Antwort, er wusste die Worte, aber er wusste nicht, wie er das in seinem Leben anwenden konnte. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass er diese Antwort wusste, vielleicht auch gewusst hätte, wie er diese Antwort in seinem Leben anwenden könnte, aber es hat ihm nicht gefallen, was das bedeutet hätte, diese Antwort in seinem Leben tatsächlich anzuwenden. Ich habe so ein bisschen überlegt, wenn uns die Antwort, die wir bekommen auf eine Frage, nicht gefällt, dann bringt es uns eigentlich nichts, dass wir diese Antwort dann nicht ausführen in unserem Leben. Ich denke zum Beispiel daran, etwas vielleicht ganz Profanes, wir fahren mit unserem kaputten, defekten Auto in die Werkstatt und die Werkstatt untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dies und das ist kaputt, dies und jenes muss repariert werden. Und wenn wir dann sagen, diese Antwort gefällt uns nicht, ich möchte das gerne nicht reparieren, ich möchte nicht so handeln, wie dieser Rat des Experten auf uns zukommt, dann werden wir niemals ein heiles Auto mehr bekommen, weil wir einfach diesem Rat, dieser Antwort nicht vertrauen. Dieser Gesetzesgelehrte, wie ich schon gesagt hatte, er wusste eigentlich die Antwort auf diese Frage, was muss er tun, um das ewige Leben zu erben. Und diese lange Antwort, vielleicht hat er auch gedacht, dass er sie eigentlich auch schon gut in seinem Leben ausführt. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und alles diese einzelnen Punkte, die dort erwähnt sind. Das haben die Gesetzesgelehrten und Pharisäer, sie haben es doch getan. Sie haben diese Gesetze, die Gott gegeben hat, immer erfolgreich in ihrem Leben angewandt oder nicht. Irgendwas muss diesen Gesetzesgelehrten doch dazu gebracht haben, dass er sich gedacht hat, irgendwie passt es noch nicht ganz. Irgendwie habe ich noch nicht alles davon erfüllt. Irgendwie, diese Antwort, sie ist in meinem Leben noch nicht komplett ausgeführt. Sie hat keine tatsächlichen Auswirkungen auf mein Leben. Der Gesetzesgelehrte, er hatte diese Antwort gesagt und der Herr Jesus, seine Reaktion war nicht so, dass er gesagt hat, okay, ja, jetzt weißt du ja eigentlich, was du tun sollst. Die 10% von der Antwort hast du noch nicht ausgeführt, tu das und dann passt es. Sondern er sagt ihm eigentlich ganz grundsätzlich, du hast recht geantwortet. Also die Antwort, die du aus der Schrift, aus dem Wort Gottes genommen hast, sie ist richtig. Tue dies, so wirst du leben. Aber der Gesetzesgelehrte, er wollte sich rechtfertigen. Der Gesetzesgelehrte, ihm hilft diese Antwort Jesu nicht wirklich. Tue dies, so wirst du leben. Es fehlt eigentlich nur, dass er genau das tun soll, was er dort gesagt hatte. Er ist nicht zufrieden. Er wusste ja bereits diese Antwort. Und solange er diese Antwort gewusst hat, hat es in seinem Leben nichts geholfen. Er war sich nicht sicher, dass er auf jeden Fall das ewige Leben ererben wird. Es war immer noch so dieses, und was, wenn es doch nicht reicht? Tue ich wirklich genau das, was Gott von mir hier fordert in diesen Worten? Und zusätzlich kommt ja noch hinzu, wir wissen, dass der Gesetzesgelehrte, er wollte Jesus mit dieser Frage versuchen. Und jetzt diese Antwort von Jesu, tue dies, so wie das in Wort Gottes geschrieben ist und so wirst du das ewige Leben erben, die hilft natürlich nicht, jemanden irgendwie einen Strick zu drehen mit dieser Antwort. Und er will sich rechtfertigen, er fragt eine erneute Frage, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Diese Frage, sie ist eigentlich in diesem Zusammenhang so gestellt, dass er eigentlich gar nicht wirklich wissen wollte, wer mein Nächster ist, sondern es ist eine Ausrede. Es ist etwas, okay, ja, du sagst, ich soll das alles tun, was da geschrieben ist, aber wer ist denn mein Nächster? Ich kann das ja gar nicht tun. Woher soll ich das wissen, wer das ist? Wahrscheinlich ist das der und der und den liebe ich schon und das ist genug. Wer ist denn mein Nächster? Ich hatte so drüber nachgedacht, aus dieser Antwort, die er aus dem Gesetz zitiert hatte, da gäbe es so einige Fragen. Woran kann man erkennen, ob man Gott wirklich mit ganzem Herzen liebt? Woran kann man erkennen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Denken, wie ganz ist ganz? Was muss man alles tun? Bei diesem großen Teil der Antwort, da hat der Gesetzesgelehrte eigentlich so kein wirkliches Problem gehabt. Weil das ist auch immer so eine Sache, wenn ich sage, ich liebe Gott mit ganzem Herzen, wer möchte mir das Gegenteil beweisen? Wer möchte sagen, nur zu 80%, nur zu 90% oder wie viel auch immer, das kann ja keiner wissen, ich und Gott. Aber bei diesem kleinen Anhängsel und deinen Nächsten wie dich selbst, da kann man vielleicht ganz viel hin und her überlegen. Kann man sagen, okay, diesen Nächsten liebst du nicht wie dich selbst. Und daher wäre es vielleicht gut, wenn man definiert hätte, wer ist denn mein Nächster, dass man das erkennen kann. Wer ist eigentlich mein Nächster? Und ich hätte ganz gerne, dass der Herr Jesus jetzt losgelegt hätte und gesagt hätte, naja, der Nächste, das ist ganz einfach, das kann man so und so erkennen. Er muss ungefähr 1,50 groß sein oder 1,80 und diese Eigenschaften haben und daran erkennst du deinen Nächsten, den sollst du lieben wie dich selbst. Tue das und alles ist okay. So eine Definition gibt der Herr Jesus hier nicht. Er sagt nicht, woran man das genau erkennen kann, sondern er erzählt diesem Mann eine Geschichte. Er erzählt diesem Mann eine Parabel, ein Gleichnis, und dort geht es dann darum, wie eine relativ vorstellbare Situation passiert. Diese Geschichte selbst wird natürlich so nie passiert sein, sie ist nur sehr wahrscheinlich. Er erzählt kurz und knapp diese Geschichte von einem Mann, der von einer Stadt Jerusalem nach Jericho wanderte, und auf dieser Straße fiel er unter die Räuber. Das war etwas, was für die Juden wahrscheinlich total nachvollziehbar war, weil diese Straße war gut besucht und da wird natürlich auch ein Räuber sich dort auf die Lauer legen, um dort große Beute zu machen. In der Geschichte selbst erfahren wir eigentlich nicht viele Details über den Mann, der dort gegangen ist, über die Räuber oder über die drei Männer, wo es dann nachher im Hauptteil darum geht. Es sind eigentlich relativ wenige Details beschrieben. Aber in dieser Geschichte geht es hauptsächlich darum, um die Reaktion dieser drei Menschen auf die Situation. Also es ist erstmal so die Situation, dass dieser Mann, er geht von Jerusalem nach Jericho und dort sind Räuber. Sie überfallen ihn, sie schlagen ihn, sie rauben ihn seine Kleider, vielleicht alles andere, was er hat. Und halbtot liegt dieser Mann auf dem Weg. Und wenn ihm keiner hilft, wird er wahrscheinlich sterben müssen. Und jetzt gibt es diese drei Männer, die in diese Situation hineinkommen. Und diese drei Männer, sie handeln auf eine bestimmte Art und Weise. Wir haben es gelesen in Vers 31. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Also ein Priester, er ging genau dieselbe Straße und er kann eigentlich diesem gar nicht ausweichen. Er sieht schon von Weitem, da liegt jemand, vielleicht links oder rechts des Weges und ist dort überfallen worden. Und dieser Priester, er wechselt die Straßenseite aktiv und geht daran vorbei, blickt vielleicht stur geradeaus, guckt nicht nach links oder nach rechts und übergeht das Ganze. Der nächste Mensch, der dort vorbeigeht, das war ein Levit, der in diese Gegend kam, er sah ihn und er ging auch auf der anderen Seite vorüber. Und den dritten Menschen, den wir finden, ist ein Samariter. Er kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und kümmerte sich um diesen Menschen, der dort halbtot am Wegrand lag. Jetzt kann man natürlich eine ganze Menge drüber nachdenken, warum tut derjenige dies oder das andere. Es gibt eine Erklärung, wie man dann zum Beispiel sagt, der Priester und der Levit, sie haben gesehen, dass dieser Mensch dort halbtot am Wegesrand lag. Und es gibt ein Gesetz, dass Juden, wenn sie tote Menschen berühren, so sind sie unrein, dadurch, dass sie tote Menschen berühren. Und dann gibt es eine aufwendige Prozedur an Reinigungsmethoden, die man dann vollziehen musste, dass man wieder von unrein auf rein kommt. Und man weiß es nicht, ob diese Menschen so berechnend gedacht haben oder nicht, aber es ist schon sehr auffällig, dass diese Menschen, sie gehen auf diesem Weg, sie sehen das Problem und gehen dann aktiv dran vorbei. Es ist nicht etwas, wo man sagen kann, okay, sie sind irgendwo so in der Nähe vorbeigegangen, die haben das von Weitem wohl vielleicht im Augenwinkel gesehen, aber es gab jetzt nicht wirklich Gelegenheit. Damals, wo die Menschen noch zu Fuß gegangen sind, da ist es sowieso schwierig, während der Zeit, dass man da zu Fuß dort vorbeigeht, das Ganze zu übersehen. Heutzutage, wenn wir mit einem Auto fahren würden und vielleicht am Straßenrand irgendwas passieren wird, wenn wir schnell genug sind, dann sind wir auch ganz schnell daran vorbei und der Gedanke ist verflogen. Hier in dieser Geschichte ist es aber, sie gehen zu Fuß, nicht auf ein Pferd oder wie auch immer. Sie sehen die Situation und entscheiden sich bewusst, die Straßenseite zu wechseln und daran vorbeizugehen. Also es ist nicht etwas, wo man sagen kann, naja, er hätte jetzt vielleicht noch viel auf sich nehmen müssen, um überhaupt in die Nähe zu kommen, vielleicht irgendwo fernab des Weges hinklettern, um diesen Menschen überhaupt zu sehen, um die Situation überhaupt zu erfassen. Nein, es war ein bewusstes Abschwenken von dem eigentlichen Weg. Bei allen drei steht geschrieben, dass sie gesehen haben. Also man kann auch nicht sagen, dass es vielleicht nicht wirklich deutlich sichtbar war. Alle drei haben es gesehen. Aber nur beim Samariter, da steht, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Bei den anderen stand nicht, was haben sie gedacht, was da jetzt vielleicht ist, was sie vielleicht tun müssten. Aber es steht auf jeden Fall nicht geschrieben, dass sie Erbarmen hatten. Offensichtlich hatten sie kein Erbarmen mit diesem Mann, der dort halbtot von den Räubern zurückgelassen wurde. Dieser Samariter, er hatte Erbarmen, er hat eine Reaktion gezeigt, es tat ihm weh, dass er jetzt so ein Mensch liegt und wenn ihm keiner hilft, wird er vermutlich sterben. Und dieser Mensch, aus seinem Erbarmen heraus ging er zu ihm hin und verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn dort. An dieser Stelle hätte eigentlich die Geschichte auch schon beendet sein können, weil das war eigentlich, ja, er findet diesen Mann, er verbindet seine Wunden, bringt ihn außerhalb der Gefahr in eine sichere Herberge, pflegte ihn dort, hätte man sagen können, das wäre schon okay gewesen. Das war schon viel mehr, als man von anderen vielleicht erwarten könnte. Aber wir lesen weiter. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also dieser Samariter, er hat so einen krassen Gegensatz zu den anderen beiden Menschen gezeigt. Er hat viel, viel, viel mehr getan, als man erwarten könnte, als man vielleicht als guter Mensch machen müsste. Er hat das weit übertroffen. An vielen der Punkten, die der Herr Jesus gesagt hat, die dieser Samariter getan hat, hätte man Stopp sagen können und sagen, das ist schon okay, bis hierhin, weiter braucht man eigentlich nicht mehr. Er hat noch eine Schippe draufgelegt und hier hätte man auch sagen können, ja, okay, noch besser der Mensch, aber er legt noch eine Schippe drauf. Und es ist wirklich eine extrem große Distanz zwischen diesen beiden Menschen, die vorbeigegangen sind, und dem Samariter, der geholfen hat. Und das ist auch eigentlich die Grundlage von so einem Gleichnis, von so einer Parabel, dass man es so deutlich darstellt, dass es eigentlich keine 2 Meinungen darüber geben kann, was jetzt genau gewesen ist. Wenn der eine vielleicht ein bisschen gemacht hätte und der andere ein bisschen mehr, dann wäre der Unterschied zwischen diesen Menschen nicht so deutlich hervorgetreten. In dieser Geschichte ist es aber eigentlich ganz klar zu sehen, welche beiden eigentlich gar nichts getan haben, sondern ganz im Gegenteil, sie sind bewusst daran vorbeigegangen und haben sich davon abgewendet. Und der andere Mensch, der so viel mehr getan hat, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Und als er dann diese Geschichte erzählt hat, dann sagt der Herr Jesus zu dem Gesetzesgelehrten diese Frage, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Interessant finde ich, wie der Herr Jesus dem Gesetzesgelehrten diese Frage stellt. Er stellt nicht die Frage, wer ist der Nächste des Samariters gewesen, oder wenn wir jetzt gehen, wer wäre der Nächste gewesen von dem Priester oder dem Leviten, sondern er dreht das eigentlich um, indem er fragt, wer ist der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist. Also er legt eigentlich diesen Menschen, der von den Räubern ausgeraubt wurde und dort halbtot liegen blieb, er sagt, wer ist der Nächste von dem gewesen? Also er hat nicht geguckt von dem Menschen, der dort vorbeigegangen ist, wer ist der Nächste, sondern ganz umgedreht, er hat den Nächsten gezeigt und wer ist der Nächste dessen gewesen. Ich denke, diese Art der Frage ist nicht einfach so in dieser Geschichte so. Der Herr Jesus hat nicht einfach so eine komplizierte Frage gestellt, weil es nicht wichtig gewesen wäre, sondern Es gibt hier etwas, was man bedenken muss. Der Gesetzesgelehrte, er wollte eigentlich eine, oder er hat diese Frage gestellt: Wer ist mein Nächster? Und er hat eigentlich erwartet eine Antwort erwartet, wo der Herr Jesus dann sagt: Dieser ist dein Nächster, dieser auch, der nicht, der hinten auch nicht und so weiter. Dass man das einfach so irgendwie einteilen kann. Dass man dann weiß, okay, die gehören alle zu der Gruppe mein Nächster, die anderen nicht unbedingt. Diese Gruppe, die muss ich leben wie mich selbst. Bei der anderen Gruppe ist das nicht unbedingt erforderlich. Das ist ein typisch menschliches Denken und auch in dieser damaligen Zeit, wie die Juden eigentlich gedacht haben, dadurch, dass sie sehr so, wir, das Volk Israel, dort die Samariter, dort die Heiden oder sonstige Völker, dieses Denken war sehr, sehr stark in ihren Köpfen drin, dass man sagt, okay, alle Juden sind meine Nächsten, vielleicht alle Juden, die im Umkreis von 50 Kilometern wohnen, das sind meine Nächsten, die muss ich lieben. Der andere, den liebe ich nicht, aber zum Glück ist das auch nicht mein Nächster. Glück gehabt, nicht wahr? Und dieses Denken, das steckt auch in dieser Frage, dass der Gesetzesgelehrte gestellt hat. Er fragt, wer ist denn mein Nächster? Sag jetzt, wenn du einen Falschen jetzt erwähnst, dann habe ich dich am Wickel. Wenn du den Richtigen erwähnst, dann kann ich sagen, ja gut, das tue ich ja alles schon. Es ist einfach dieses Denken. Dieser oder jener ist mein Nächster und ich handle entsprechend an diesem Nächsten. Das heißt, ich liebe ihn wie mich selbst. Dieser und jener ist nicht mein Nächster, was dann auch gleichzeitig heißt, wenn ich nicht ihn liebe wie mich selbst, wenn ich nicht so handle, wie das Wort Gottes von mir eigentlich fordert und verlangt, dann ist das okay, ist ja nicht mein Nächster. Die Antwort, die der Herr Jesus diesen Menschen hier gibt, ist eigentlich genau umgekehrt, sondern sie geht davon aus, ich handle mit Nächstenliebe, mit Barmherzigkeit an einen Menschen und somit wird dieser mein Nächster. Ich weiß nicht, ob wir diesen Unterschied klar genug sehen. Es ist einfach so, es geht nicht darum, den Kreis vorher festzulegen, um dann zu handeln, sondern es geht darum, zu handeln und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, deinen Nächsten zu lieben. Das heißt mehr lieben. Lieben und darin wird erkenntlich, das ist wirklich sein Nächster. Er geht ihm nahe, er erzeugt Barmherzigkeit. Wenn er sieht, dass dieser Mensch leidet, wenn er nicht alles hat, ich handle mit Nächstenliebe an einen Menschen und somit wird dieser mein Nächster. Der Gesetzesgelehrte hatte in dieser Geschichte eigentlich ganz klar erkannt, wer so gehandelt hatte, als wäre er der Nächste. Und wer nicht so gehandelt hatte, das war eigentlich ganz klar zu erkennen. Der Samariter, er hatte an diesen Menschen, der unter die Räuber gefallen ist, so gehandelt, wie man handeln müsste, wenn er mein Nächster gewesen wäre. Wenn der Herr Jesus vielleicht ihm gesagt hätte, du, dein Nächster ist ein Samariter, dann hätte er sagen können, da sind wir nicht auf einer Wellenlänge. Das wollen wir eigentlich nicht so haben, weil wir sind Juden, wir haben mit den Samaritern, die nicht wirklich Gott so nachfolgen, wie wir es denken, nichts zu tun. Aber hier in dieser Geschichte konnte dieser jüdische Gesetzesgelehrte ganz klar erkennen, wer eigentlich so gehandelt hat, wie Gott es in seinem Wort gefordert hat. Nicht im Voraus. Wenn die Geschichte nur erzählt gewesen wäre, dass ein Mensch ist überfallen worden, dann geht ein Priester vorbei, geht ein Levit vorbei und ein Samariter vorbei. Und wenn dann die Frage käme, und wer ist jetzt der Nächste dessen gewesen, dann wäre es schwierig gewesen. An der Handlung, an der Tat, daran hat man erkannt, wer der Nächste gewesen ist, wer wirklich echte Nächstenliebe praktiziert und durchgeführt hat. Nicht im Voraus findet man vielleicht eine Abgrenzung, dieser ist mein Nächster oder dieser ist nicht mein Nächster, sondern dadurch, dass man Barmherzigkeit übt, dadurch, dass man Nächstenliebe hat, dort finden sich auf einmal Nächste, die vielleicht in unseren Augen vorher nicht Nächste gewesen sind, vielleicht ganz fern gewesen sind. Und ich glaube, mit diesem Gleichnis wollte der Herr Jesus damals den Menschen etwas zeigen und auch heute uns, dass es nicht darum geht, dass wir aussuchen sollen, wen wir Nächstenliebe gegenüber erweisen und wem nicht, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, Nächstenliebe zu üben, Nächstenliebe dem anderen zu erweisen. Und sobald wir diesen Gedanken haben, wem müsste ich denn Nächstenliebe erweisen, so beschränken wir uns eigentlich immer selbst darin, dass wir vielleicht sagen, weil immer wenn wir eine Gruppe haben, die man müsste, gibt es auch immer eine Gruppe, die man nicht müsste oder wo es noch vertretbar wäre, wenn man nicht Nächstenliebe erweisen würde. Wenn ich mir diesen ganzen Text so zusammen anschaue, so sehe ich, dass der Herr Jesus, er sieht hier eine zwingende Verbindung zwischen der Frage nach dem ewigen Leben und der Frage der Gottesliebe und Nächstenliebe. Er verbindet diese beiden Sachen. Ich denke, wir wissen es, dass gerettet wird man aus Gnade und Gottes Gnade ist es, die uns zu Gottes Kindern macht. Aber doch gibt es diese Verbindung, das ewige Leben zu bekommen und Gottesliebe und Nächstenliebe, die wird von dem Herrn Jesus ganz klar gezeigt. Gerettete Menschen, sie lieben Gott und sie lieben ihren Nächsten. Gottes Wort gibt uns in diesen Fragen Antworten. In diesen Fragen, wie erbe ich das ewige Leben? Wie komme ich in den Himmel? Diese Fragen werden von Gottes Wort beantwortet. Aber häufig ist es, dass unser eigenes Ego, unser eigenes Ich, steht diesen im Weg. Dass wir diese Antwort, die wir in dem Wort Gottes finden, dass wir sie wirklich in unserem Leben klar und deutlich ausleben, da steht unser eigenes Ego häufig im Weg. Und hier konkret in diesem Text darin, dass man fragt, wer ist mein Nächster? Die meisten Menschen, und ich hatte es ja auch gesagt, mir geht es eigentlich genauso. Ich hätte ganz gerne, dass das Wort Gottes Kriterien auflistet und sagt, dieser, mein Nächster, den erkenne ich daran, daran und daran. Und wo diese Kriterien nicht stimmen, dort ist nicht mein Nächster. Aber Gott, er möchte unser Herz so verwandeln, dass wir Liebe üben, Nächstenliebe erweisen, richtig handeln, ohne dass wir uns vorher Gedanken machen, ist das jetzt überhaupt notwendig? Gott, er möchte uns ein Herz schenken, das Barmherzigkeit für die Not anderer Menschen hat. Dass wir nicht nur sehen, wie die anderen beiden Menschen, sondern dass es unser Herz berührt, dass wir Barmherzigkeit, Erbarmen über die Not des anderen empfinden. Und dass wir dann auch aus diesem Erbarmen über die Not des anderen Nächstenliebe üben können. Wenn wir nur nach Kriterien suchen, wer ist mein Nächster, wer ist mein Nächster nicht, so macht es den Kreis der Nächsten eigentlich immer klein und kleiner und überschaubar, das, was wir gerade vielleicht noch so mit eigener Kraft durchführen können. Wenn wir aber das Kriterium, was Gott hier uns in seinem Wort zeigt, anwenden, so wird dieser Kreis der Nächsten groß und größer. Und es wird nicht eigene Kraft sein, sondern es wird Gottes Erbarmen sein, Gottes Verwandlung unseres Herzens, dass wir Erbarmen und Nächstenliebe empfinden können. Genau den, den wir vielleicht eigentlich nicht als unseren Nächsten sehen wollen, den will Gott uns zu seinem Nächsten machen. Amen.